Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Abend fortfahren zu unserem Thema, dem Leben in der Heiligung, in der biblischen Heiligung. Ja, und es soll wirklich um diese Frage gehen, wie lebe ich das aus, was unser Bruder uns auch vorgelesen hat, was der Apostel Paulus bekannt hat, Galater 2, 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist eigentlich der Schlüssel zu einem frohen Siegesleben. Das ist der Schlüssel dazu, dass wir überwinden können in den geistlichen Kämpfen, in die wir immer wieder hineingestellt sind mit dem Fleisch, mit unserer menschlichen Natur, die noch nicht völlig beseitigt ist, die sich noch meldet, die noch versucht, uns von der Christusnachfolge abzuhalten. Ich möchte vielleicht am Anfang einmal aus dem Galater 5 einige Verse lesen, die uns einfach die Herausforderung deutlich machen, in der eigentlich wir alle als Kinder Gottes, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, stehen. Und dann werden wir uns mit Römer 6 beschäftigen, mit dieser zentralen Stelle, wo der Apostel Paulus dieses mit Christus gekreuzigt sein erklärt. Zunächst einmal einfach Galater 5 ab Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, das ist alles nicht so ganz einfach. Das sind fortgeschrittene Lektionen auf eine gewisse Weise. Aber wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe das ein wenig zu erklären, was der Apostel Paulus uns hier zeigt. Zunächst mal geht es darum, dass diese Lehre eigentlich nur für gläubige Kinder Gottes ist. Das sollte klar sein. Es gibt einen Zustand, da sagt die Bibel in Römer 8, wer im Fleisch ist. Und wer im Fleisch ist, das heißt, das ist jemand, der gar nicht wiedergeboren ist, der den Geist Gottes nicht hat. Und von dem sagt die Bibel, er kann den Willen Gottes gar nicht tun, denn das Fleisch, in Römer 8 wird es ganz deutlich, ist dem Gesetz Gottes Feind und es kann es nicht und will es nicht halten. Also wenn jemand nur Fleisch ist, dann ist er einfach nicht wiedergeboren. Dann kann er auch Gott nicht dienen. Er hat keine Beziehung zu Gott und er hat keine Kraft, die Gebote Gottes zu halten. Das ist mal ganz klar. Das Entscheidende, das wissen wir, ist, dass ein Mensch sich bekehrt und den Herrn Jesus annimmt als Herrn und Retter, dass er mit seinem alten Sündenleben bricht und durch den Glauben sich völlig dem Herrn Jesus übergibt und anvertraut. Und dann geschieht dieses Wunder der Neugeburt, dass wir von Neuem gezeugt werden durch den Geist Gottes, dass wir eine neue Natur, ein neues Wesen bekommen und dass dann letztlich auch ein ganz anderer Zustand eintritt, in dem der Geist Gottes in unserem Leben wirken kann und in uns wohnt. Das ist mal die entscheidende Voraussetzung, dass wir überhaupt mit dem Herrn leben und ihm dienen und nachfolgen können. Aber wenn wir diese Wiedergeburt erlebt haben, dann stellen wir relativ bald fest, dass das Fleisch aus unserem Leben noch nicht völlig verschwunden ist. Das ist oft für junge Christen eine sehr starke Anfechtung. Man hat irgendwo das Gefühl, jetzt ist doch mein Leben neu geworden, jetzt werde ich doch nicht mehr sündigen. Und dann stellen wir fest, oh, da gibt es doch wieder Situationen, wo ich zum Beispiel zornig und ärgerlich werde oder ungeduldig, wo ich noch in Sünde falle. Ja, was ist jetzt los? Habe ich mich nicht richtig bekehrt? Bin ich nicht wiedergeboren? Was mache ich falsch? Und genau in diesem Punkt ist es wichtig, dass wir die Lehre von Galater 5 verstehen, weil sie uns etwas zeigt. Sie zeigt uns nämlich eines, dass dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist etwas ganz Normales ist für einen gläubigen Christen. Das ist nicht etwas, wo man sagt, ja, da ist mit mir jetzt was falsch, sondern im Gegenteil, mit uns ist es schon richtig, wenn dieser Kampf besteht. Wenn wir gar keinen Kampf haben, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Auf der anderen Seite ist die große Frage, ja, wie überwinde ich denn dieses Fleisch? Denn das zeigt uns dieser Galater 5-Stelle ganz deutlich, das Fleisch blockiert unser geistliches Leben. Ja, konkretes Beispiel, ich nehme mir zum Beispiel vor, irgendwie mal um ein Anliegen, mir Zeit zum intensiveren Gebet zu nehmen. Ich will also mir Zeit zum Gebet nehmen, vielleicht eine Stunde extra. Und dann merkt man oft, wie alle möglichen anderen Sachen dazwischen kommen und wie unser Fleisch überhaupt keine Freudigkeit zum Gebet hat. Im Gegenteil. Ja, wir sind träge, wir würden vielleicht am liebsten irgendwas ein Buch lesen, uns zerstreuen, irgendetwas anderes machen, eine Vergnügung oder uns fällt irgendeine Verpflichtung ein, eine scheinbare. Und wir gucken, dass irgendetwas in uns hindert uns am Gebet oder will unser Gebetsleben blockieren. Das passiert immer wieder, dass dort, wo wir wirklich geistlich vorangehen wollen, unser Fleisch versucht, uns ein Bein zu stellen, uns zu hindern. Und deswegen gibt es diese inneren Kämpfe. Auf der einen Seite ist der Geist Gottes da, der uns treibt, dem Herrn zu dienen, geistlich voranzugehen. Auf der anderen Seite ist das Fleisch, das uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen will. Diesen Kampf, den erlebt, denke ich, jedes Kind Gottes immer wieder neu, wenn wir wirklich vorangehen wollen und dem Herrn dienen. Nun, vielleicht sollten wir uns einmal fragen, was ist denn eigentlich neu geworden und was ist noch nicht neu geworden in unserem Wesen? Wir bestehen ja aus Geist, Seele und Leib. Das lehrt uns die Bibel, das Neue Testament. Und ganz interessant, wenn wir einmal Epheser 4 aufschlagen, da wird uns etwas gezeigt, was neu geworden ist. Aber dann sehen wir auch, was noch nicht neu geworden ist. Lesen wir mal Epheser 4 ab Vers 22. Da heißt es, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also hier wird deutlich gemacht, diese alte Sündennatur, der rebellische, bösartige, sündige, alte Mensch, der ist sozusagen bei der Wiedergeburt abgelegt worden und wir werden erneuert in unserem Denken, in unserer Gesinnung und wir haben den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also etwas ist neu geworden in unserem Leben. Wir kennen alle die bekannte Stelle in 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Nur die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich neu geworden? Ist unser Leib neu geworden? Nun, ich denke schon die Jüngeren, aber vor allen Dingen wir Älteren wissen ganz genau, dass der Leib nicht neu geworden ist. Weil nämlich mancherlei Krankheiten und andere Dinge erinnern uns daran, dass unser Leib immer noch zu der gefallenen alten Schöpfung gehört. Der ist nicht neu geworden. Der wird erst in der Auferstehung neu. Ist unsere Seele neu geworden? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich würde sagen, ja und nein. Auf jeden Fall ist die Seele noch nicht völlig erneuert, sondern das, was wirklich eine neue Schöpfung geworden ist, das ist der innere Mensch, der neue Mensch und das ist unser erneuerter Geist. Ja? Der ist komplett neu geworden. Wenn wir wiedergeboren sind, dann ist unser Geist durch den Geist Gottes erneuert. Und es äußert sich darin, dass wir das Verlangen haben, den Willen Gottes zu tun. Der Geist, der strebt nach den göttlichen Dingen und das Fleisch nach den irdischen. Das ist ja genau der Gegensatz. Also wenn, das kann man sich auch fragen, ist für mich das Christenleben eine einzige Mühe, eine drückende Last, dass man immer nur irgendwelche Pflichten und drückende Gebote erfüllen muss und das eigentlich gar nicht will und gar nicht kann, da stimmt was nicht. Ja, das ist nicht die Haltung eines Kindes Gottes. Sondern ein Kind Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass es den Willen Gottes innerlich von Herzen tun will. Römer 7, mein innerer Mensch sagt Ja zu dem Gesetz Gottes, sagt Ja zu den Geboten Gottes, aber ich habe nicht die Kraft, es auszuführen. Ja, also der Geist ist neu geworden, das Fleisch und der Leib ist alt geblieben. Und auf der anderen Seite ist die Seele, wenn ich das richtig verstehe, der Kampfbereich zwischen Geist und Fleisch. Also wir können in unserem Gefühlsleben, in unserem Denken entweder fleischlich reagieren, beeinflusst von unserem Fleisch. Zum Beispiel, wenn mich jemand ungerecht behandelt im Betrieb, dann kann ich Groll haben, mich ärgern und sagen, dem zahle ich's heim. Das ist fleischlich. Ja? Oder aber ich merke, hoppla, das ist jetzt eine Situation der Prüfung. Jetzt will ich diesem Menschen vergeben, ich will ihn segnen und ihm freundlich begegnen. Unterschied wie Tag und Nacht. Entweder folgen wir unserem Fleisch oder unserem Geist. Ja? Also die Seele, wenn ich das richtig verstehe, ist genau der Kampfort, an dem sich eigentlich dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch von Galater 5 abspielt. Und wo es darum geht, wem gebe ich Raum in meinem Leben? Dem Geist Gottes und meinem erneuerten Geist oder meinen alten sündigen Reaktionsweisen, die ich von früher her noch habe und die kann ich entweder in den Tod geben oder ich kann ihnen Raum geben. Und da habe ich eine gewisse Verantwortung als Christ, als Gläubiger. Ja? Das, denke ich, ist die Ausgangssituation. Also ein Christ, der nicht lernt, seine fleischlichen Impulse immer wieder in den Tod zu geben und zu überwinden in der Gnade und Kraft des Herrn Jesus. Ein solcher Christ wird ständig ein Zickzack-Leben führen. Ja? Mal folgt er dem Geist und dann nachher kommt er wieder unter den fleischlichen Einfluss und dann wird vielleicht manches, was in ihm wachsen konnte, auch wieder zunichte gemacht. Er kommt nicht richtig vorwärts, er hat keinen festen Stand im Glauben. Und das ist auch ein Zeichen geistlicher Unreife und Unmündigkeit. Deswegen spricht der Apostel Paulus von fleischlichen, unmündigen Christen in 1. Korinther 3. Das sind wiedergeborene Kinder Gottes, die aber noch nicht gelernt haben, ihr Fleisch in den Tod zu geben und im Geist zu wandeln. Und ich denke, die Problematik, die haben ganz, ganz viele von uns, wir haben sie eigentlich alle. Ja? Dass wir immer wieder herausgefordert sind, zwischen Geist und Fleisch die richtige Entscheidung zu treffen und wirklich auch dem Geist zu folgen und nicht unserem Fleisch. Also das heißt, über den Leib, der eben noch nicht neu geworden ist, kommen sündhafte Impulse in unsere Gedanken, in unsere Emotionen und wollen uns steuern. Auf der anderen Seite will der Heilige Geist uns steuern über unseren Geist und über unser Gewissen und unsere Persönlichkeit, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ja? Und wir haben die Verantwortung, welchen Impulsen folgen wir in unserem geistlichen Leben. So möchte ich das mal darstellen. Ist vielleicht vereinfacht, aber einfach, dass wir das auch gut verstehen, worum es da eigentlich geht. Nun, es ist klar, wenn wir dem Fleisch 100% folgen würden, dann würden wir ein Leben führen in der Sünde, dass ein Gräuel vor Gott ist und ins Gericht kommt. Ja? Deswegen, das ist ganz klar, ein wahres Kind Gottes ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es nicht in der Sünde lebt, sie nicht bewusst praktiziert. Ein Kind Gottes kann in Sünde fallen und dann geht es aber so schnell wie möglich wieder raus. Aber wenn jemand da drin bleibt, dann stimmt ganz fundamental was nicht. Ja? Aber auf der anderen Seite ist jedes Kind Gottes von den fleischlichen Impulsen gefährdet. Es gibt ja auch falsche Lehren, die wollen das vorwegnehmen, was wir eigentlich erst bei der Auferstehung haben. Diese perfektionistischen Lehren. Ja, es gibt also Christen, die sagen, seit einem gewissen mystischen Erlebnis in meinem Leben habe ich nie wieder gesündigt und nie wieder irgendwelche Versuchungen zur Sünde gehabt. Es gibt so Leute, die solche Sachen vertreten. Und das ist eine ganz gefährliche Verführung. Ja, solange wir hier auf der Erde sind, haben wir unser Fleisch an uns und wir können nie sagen, das ist endgültig und für immer besiegt und wird mich nie wieder beeinflussen oder stören wollen. Ja, sondern wir haben täglich neu eigentlich diese Aufgabe, unser Fleisch zu überwinden, indem wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus leben und ganz bewusst die richtige Haltung und Stellung einnehmen gegenüber dem Fleisch und der Sünde und gegenüber Christus und dem Geist Gottes. Da wollen wir noch etwas näher drauf kommen. Ja, also wenn wir das lesen in Galater 5, da geht es ja um diesen inneren Kampf und Widerstreit, der uns letztlich auch nicht vorwärts kommen lässt, wenn wir nicht das Fleisch ein Stück überwinden. Und da wird uns dann gesagt, in Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Also, wir können unser Fleisch eigentlich nicht selber kreuzigen. Das war ja der Versuch, den viele Mystiker gemacht haben und römisch-katholische Mönche, die haben versucht, ihr Fleisch zu kreuzigen. Übrigens auch der Luther hat es ja versucht. Ja? Das heißt, die haben zum Beispiel ihr Fleisch kasteit, indem sie künstlich sich den Schlaf entzogen haben und zum Beispiel jede Nacht nur 2 Stunden geschlafen haben und dafür stundenlang in der Nacht irgendwelche Gebete gesprochen haben. Die haben gefastet, die haben nur Wasser getrunken und nichts anderes. Die haben, manche, die extremeren Mystiker, haben zum Teil zum Beispiel sich Eisenketten an den Leib schmieden lassen mit Dornen, die bei jeder Bewegung ihr Fleisch gestochen und verwundet haben, sodass sie ständig Schmerzen hatten und haben gedacht, damit kann ich das Fleisch abtöten. Geht es? Funktioniert es, wenn wir unser Fleisch selber kreuzigen wollen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ja? Das ist tote Selbstheiligung. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir hätten gar keine Chance gegen das Fleisch, wenn nicht unser Herr Jesus schon das ganz Entscheidende getan hätte. Hier steht nämlich in diesem Fall nicht, die Christus angehören, die kreuzigen selber ihr Fleisch, sondern hier steht, die haben ein für alle Mal ihr Fleisch gekreuzigt samt den Lüsten und Begierden. Wann ist das passiert? Nicht in irgendeinem mystischen Moment, sondern bei der Wiedergeburt. Ganz einfach. In dem Moment, wo ich Christus angehöre, da komme ich in eine ganz bestimmte Stellung in Christus. Und diese Stellung muss ich ausleben in der Praxis. Das ist eigentlich das Geheimnis. Also es ist schon passiert, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir unser Fleisch ein für alle Mal gekreuzigt mit Christus samt seinen Leidenschaften und Begierden. Heißt es, dass wir automatisch immer Sieg haben? Die Erfahrung zeigt uns schon nein. Ja? Also ich muss trotzdem, obwohl das eigentlich objektiv schon passiert ist, immer wieder neu das verwirklichen und in die Praxis umsetzen, sonst habe ich nichts davon. Sonst spielt mir mein Fleisch immer noch üble Streiche. Das ist, denke ich, der Punkt, der hier angezeigt wird. Auf der einen Seite, Christus hat schon das Entscheidende getan. Auf der anderen Seite, ich muss dieses mit Christus gekreuzigt sein im Glauben beständig verwirklichen. Und da wollen wir jetzt mal zu Römer 6 gehen, denn dort finden wir da einige wertvolle Hinweise genau zu diesem Punkt. Also auf der einen Seite geht es um eine Stellung, wir sind in Christus hineinversetzt. Wir haben Gemeinschaft mit Christus und das, was Christus uns erworben hat, das gibt er uns und schenkt er uns aus Gnade. Daran lässt er uns teilnehmen. Das ist das Fundament. Ich lese mal Römer 6 ab Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also das ist eine ganz üble Lehre, dass man sagt, naja, ich bin ja begnadigt, ich kann ja ruhig weiter sündigen. Ja, das ist, gibt's auch heute noch solche Leute, die sich Christen nennen und solche Dinge sagen und das ist ein Gräuel vor Gott. Das ist letztlich etwas völlig Verkehrtes. Das sei ferne, sagt das Wort Gottes. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Hier geht es um unsere Stellung vor Gott in Christus. Hier geht es nicht um unseren Wandel. Das kommt noch. Also zunächst mal, in dem Moment, wo ich ein Kind Gottes werde, wo ich mich zu dem Herrn Jesus bekehre, sieht Gott mich als heilig und gerecht. Da kommen wir morgen noch drauf. Ja? Wir sind der Stellung nach Heilige und Gerechte vor Gott. Auch wenn wir noch manche Ungerechtigkeiten, Sünden und Versagen an uns tragen. Durch Christus und in Christus sind wir heilig und gerecht vor Gott. Und hier sagt uns die Bibel, in Christus sieht Gott dich als mit seinem Sohn gekreuzigt und gestorben an. Wir sind also der Sünde gestorben, ganz objektiv in unserer Stellung in Christus. Ganz egal, ob wir uns so fühlen, es ist eigentlich eine geistliche Tatsache, eine unsichtbare Tatsache, die uns bei der Wiedergeburt geschenkt wurde. Die Taufe, von der hier die Rede ist, ich denke, das ist die Taufe im Heiligen Geist, von der die Wassertaufe ein Abbild ist. Ja, da kann man sich Gedanken drüber machen. Ich denke, so versteht man es am besten. Aber wir alle sind in Christus Jesus hineingetauft worden. Das heißt, wir sind hineinversetzt in Christus und das bedeutet auch, wir sind hineinversetzt in seinen Kreuzestod. Das heißt, ich kann sagen, der Kreuzestod des Herrn Jesus damals vor 2000 Jahren auf Golgatha ist auch mein Tod. Der ist wirksam in mir, weil ich dem Herrn Jesus angehöre. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, die 3 Tage später auch geschehen ist dort in Jerusalem, ist auch meine Auferstehung. Ich bin geistlicherweise aus den Toten auferstanden mit dem Herrn. Wenn ich ihm angehöre, dann habe ich das sozusagen geschenkt bekommen durch seine Gnade. Das ist meine Stellung in Christus. Eins gemacht mit Christus, eins gemacht mit seinem Tod. Das heißt, sein Tod wirkt sich auch bei mir aus. Eins gemacht mit seiner Auferstehung. Seine Auferstehung wirkt sich in meinem Leben ganz praktisch aus. Indem ich Kraft habe. Kraft zum Sieg über die Sünde. Kraft zum Sieg über das Fleisch. Das habe ich durch die Auferstehung. Und was tut der Tod Christi in mir? Er tötet die Impulse des Fleisches. Schaltet den Leib der Sünde aus. Ja, wir haben gelesen, die Schlachterbibel übersetzt es so. Ich lese es mal ab Vers 5 in Römer 6 weiter, dann können wir das noch erklären. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also das bedeutet, der Leib der Sünde ist in gewisser Weise ja noch da. Der ist noch nicht endgültig vernichtet oder beseitigt. Aber er ist außer Wirksamkeit gesetzt. Das heißt, wenn ich im Glauben lebe, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dann kann mein Fleisch mich nicht steuern und die ganze Zeit zur Sünde verführen. Ja, es ist wie ausgeschaltet. In dem Moment, wo ich meine Glaubensstellung verlasse und gar nicht mehr damit rechne, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dann kann mein Fleisch sehr wohl noch sich bei mir auswirken und mich auch zu Sünden und Fehltritten verleiten. So verstehe ich das. Vielleicht verstehe ich es falsch, aber ich denke, so können wir das am besten erklären, was der Apostel Paulus hier lehrt. Wir haben also diese Tatsache geistlicherweise im unsichtbaren Bereich ist klar, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt, ich muss nicht mehr ein Sklave der Sünde sein. Aber wie habe ich diese Stellung? Wie habe ich das, was mir da zugesagt wird? Habe ich das als einen bleibenden Besitz, den ich fühlen und spüren kann und der sich automatisch in meinem Leben auswirkt? Schön wär's. Dann hätten wir alle kompletten Sieg über die Sünde. Nein, sondern das Problem ist, ich muss das beständig im Glauben immer wieder ergreifen und verwirklichen. Und das lesen wir hier weiter unten Vers 10 und 11 in Römer 6. Denn was er gestorben ist, der Herr Jesus, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ein Schlüsselsatz, ihr Lieben. Wenn ich das richtig verstehe, dann steht hier ganz einfach, das, was dir hier zugesagt ist, dass du mit Christus gekreuzigt und den Leidenschaften und Lüsten des Fleisches gestorben bist, das musst du im Glauben ergreifen, damit es für dich wirksam wird. Das ist eine unsichtbare Tatsache, die muss ich ergreifen und ausleben, damit sie auch bei mir praktisch wirksam wird. So bekomme ich Sieg, indem ich ganz bewusst damit rechne, dass ich dem Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt und gestorben bin, dass ich aber auch mit Christus auferweckt bin, sodass er in mir lebt, sein Auferstehungsleben in mir wirksam ist. Und durch diese Tatsache bekomme ich Kraft und Sieg. Haltet euch selbst dafür, könnte man auch übersetzen, rechnet damit, dass ihr für die Sünde gestorben seid. Das ist eine Glaubenshaltung, eine Glaubensstellung, die ich immer wieder neu verwirklichen muss. Rechnet damit, dass ihr für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann werdet ihr auch in dieser Neuheit des Lebens wandeln können. Tag für Tag in diesem neuen Leben wandeln und leben. Und dann heißt es in Vers 12 folgendes: So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also da wird noch einmal deutlich gemacht, wir verwirklichen diese Stellung mit Christus gekreuzigt und auferweckt, indem wir ganz bewusst das Fleisch mit seinen Impulsen in den Tod geben, wenn es uns angehen will, und indem wir ganz bewusst uns selber Gott hingeben zum Dienst für ihn. Und dann wirkt die Kraft Gottes in uns, dann können wir die Sünde überwinden, dann können wir das tun, was Gott möchte. So verstehe ich Römer 6 und so würde es auch, passt es auch zusammen mit Galater 5. Wir sollen im Geist wandeln, in der Kraft des Heiligen Geistes, unter der Leitung des Geistes wandeln. Und das bedeutet, dass wir das verwirklichen, dass jeder Impuls des Fleisches sozusagen durch den Glauben getötet wird, dass es ganz deutlich wird, diesen Ärger, diesen Zorn, diesen Neid gebe ich in den Tod, weil ich mit Christus gekreuzigt und gestorben bin. Ich bin diesen Dingen gestorben. Und das dürfen wir ganz bewusst festhalten, wenn in der Praxis, im Alltag uns Zorn, Wut, Enttäuschung, Bitterkeit ergreifen will, fleischliche Dinge, die wir, denke ich, alle kennen, die uns immer wieder eine Versuchung, eine Gefahr sein können, dann dürfen wir ganz konkret vor Gott treten und sagen, Herr Jesus, ich gebe diese Dinge in den Tod. Ich will ganz bewusst Vergebung, Gnade, Freundlichkeit, das ergreifen, was du für mich haben willst, dass ich das tue. Und dann bekomme ich vom Herrn auch die Kraft, gegen mein Fleisch, gegen seine sündigen Impulse und Begierden zu handeln. Und das kann man ausprobieren, das kann man praktizieren. Ja? Weil der Herr in uns wirksam ist und lebt. Nicht, weil wir selber die Kraft hätten, wir haben in uns überhaupt keine Kraft. Aber wir dürfen mit der Kraft des Herrn, mit der Auferstehungs- und Siegeskraft des Herrn rechnen im Kampf gegen die Sünde und das Fleisch, weil wir mit ihm gekreuzigt und gestorben sind, weil wir mit ihm auferweckt sind. Deswegen können die sündigen Impulse des Fleisches uns nicht mehr bestimmen, nicht mehr diktieren. Wir können ihnen widerstehen und können sie ablegen. Und ich denke, das gehört damit dazu, was wir im Kolosserbrief lesen, und das ist auch letztlich so ein Schritt in die Praxis, wie wir das auch in die Praxis umsetzen, in Kolosser 3. Ist ja ganz interessant, da Kolosser 3, da führt uns zunächst mal die ersten drei Verse, führen uns in den Himmel, führen uns zu dieser himmlischen Realität, Und dann führen uns die nächsten Verse auf die Erde, in die Praxis. Ja? Lesen wir mal Kolosser 3 am Anfang. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also der Apostel Paulus sagt hier, rechnet doch ganz konkret damit, dass ihr mit Christus gestorben und auferweckt seid. Setzt es doch um in euer Leben, dann ändert sich etwas. Wenn ich zum Beispiel versucht bin, wir haben das gestern gehabt, in der Welt Karriere zu machen, viel Geld zu machen, Konsumgenuss zu genießen. Ja, wenn ich mich daran erinnere, dass ich eigentlich mit Christus gestorben bin, hat ja unser Bruder vorher ganz mit Recht gesagt, was hat ein Toter noch in dieser Welt verloren? Gar nichts. Der kann keine Begierden mehr empfinden, der kann auch nicht mehr sündigen. Und der Apostel Paulus sagt ja in Galater 6, das wollen wir hier gleich auch nochmal anführen, etwas ganz Wichtiges auch zu unserem gestrigen Thema. Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das soll also unsere Haltung in Christus sein gegenüber den Versuchungen der Welt zur Sünde. Der Apostel Paulus sagt hier, mir ist die Welt gestorben. Denn gekreuzigt heißt ja nichts anderes wie hingerichtet und gestorben. Die Welt ist mir gestorben. Die hat mir nichts mehr zu bieten, hat mir nichts mehr zu sagen. Die ist für mich tot. Ich weiß nicht, bei uns gibt es so eine Redensart, in Süddeutschland, weiß ich, ob es das bei euch auch gibt, wenn man mit jemandem wirklich ganz feind ist und gar nichts mehr zu tun haben will, dann sagt man, der ist für mich gestorben. Das ist böse, sollte man von Menschen nie sagen. Ja? Aber wir dürfen das von der Welt sagen und von der Sünde und von dem Bösen. Die Welt ist für mich gestorben, sagt Paulus, hat mir nichts mehr zu bieten. Und umgekehrt, ich bin für die Welt auch gestorben. Das heißt, die Welt kann mit ihren ganzen Werbereklamen, mit ihren Verlockungen, mit ihrem Sündenschmutz mich nicht mehr erreichen. Zu spät, keine Reaktion mehr. Tod. Tod für die Welt. Tod für ihre Reize und Impulse. Das sollte eigentlich unsere Stellung sein, wenn wir dieses mit Christus gekreuzigt sein und auferweckt sein richtig erfassen und ausleben, dann ist die Welt für uns gestorben. Und die Impulse zur Sünde, die Versuchungen auch. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist. Ja? Der sündige Mensch sucht immer das, was auf der Erde ist. Philipper 3, die falschen Christen, die Verführer, von denen sagt der Apostel Paulus, sie sind Feinde des Kreuzes des Christus. Sie sind irdisch gesinnt. Ihr Gott ist der Bauch. Sie suchen noch das, was auf der Erde ist. Aber wenn wir mit Christus gestorben sind, dann suchen wir das, was droben ist. Das, was im Himmel ist. Wo unsere neue Natur herkommt und wo sie sich hinsehnt. Unser neuer Mensch ist der Himmlische. Er sehnt sich nach dem Himmel. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Das sagt der Apostel Paulus so. Dabei haben sie ja, waren sie ja noch lebendig, sonst hätten sie seinen Brief gar nicht lesen können. Ja? Er sagt hier ganz klar, ihr seid geistlicherweise gestorben. Ihr seid durch den Tod Christi der Sünde und der Welt gestorben. Wenn ihr diese Stellung richtig verwirklicht, in die Gott euch gebracht hat, dann seid ihr glückliche Leute. Dann habt ihr die richtige Gesinnung. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, wenn wir das so richtig erfassen würden. Unser wahres Leben, das ist gar nicht hier auf der Erde. Das ist im Himmel. Mit Christus in Gott verborgen. Wenn wir das verstehen würden, dann würden wir nicht mehr so irdisch gesinnt sein. Ja? Aber da zeigt sich, unsere Stellung in Christus ist eine himmlische Stellung. Aber wir leben noch auf der Erde. Und deswegen kommt jetzt der Vers 5 und jetzt wird es ganz irdisch und ganz praktisch. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr alle einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja, da geht es jetzt um die Praxis. Wenn der Apostel Paulus sagt, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir unsere Glieder tatsächlich töten. Genauso wenig wie der Herr Jesus uns gelehrt hat, wirklich unsere Hand abzuhacken oder unser Auge auszureißen, als er diese eindrücklichen Worte sprach in seiner Lehre. Sondern es geht natürlich um ein geistliches Töten. Es geht also darum, tötet die Impulse, die aus eurem Leib, aus eurem sündigen alten Leib an euch rankommen. Gebt sie in den Tod Christi, so könnten wir das nach Römer 6 sagen. Liefert sie ganz bewusst der Kraft des Kreuzestodes Christi aus, dann werdet ihr sie überwinden. Also auch gläubige Christen können versucht werden durch das Fleisch zu Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Solche Dinge, solche Impulse können bei Gläubigen tatsächlich noch vorkommen und deswegen müssen wir wachsam sein. Wenn wir meinen, das haben wir alles schon hinter uns gelassen, das kann uns gar nicht passieren, dann ist die Gefahr viel größer, dass es uns sogar überrumpelt. Ja, wir müssen mit diesen Dingen rechnen und sie ganz bewusst und entschlossen in den Tod geben, sobald sie ihr Haupt regen und uns irgendwo anfechten wollen. Also es wird hier unterschieden, einstmals habt ihr in diesen Dingen gelebt. Ja, das ist ja so, ein sündiger Mensch lebt in der Sünde, das ist seine Natur, er kann gar nicht anders als sündigen. Er sündigt beständig in allen möglichen Gebieten. Aber wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sündigen wir nicht mehr als Lebensgewohnheit, dann sind wir da innerlich herausgerettet und herausgebrochen und haben abgebrochen dieses Leben in der Sünde. Aber sehr wohl können sündige Dinge uns noch beeinflussen und anfechten über das Fleisch. Das kennen wir alle. Und deswegen in der Kraft des Kreuzestodes Christi sagt der Apostel Paulus, legt ab, wie ein altes, schmutziges Kleid, das nicht mehr passt. Legt es weg. Und dann nachher sagt er, zieht an göttliche, himmlische, geistliche Dinge. Also es heißt, in der Kraft des Kreuzestodes darf ich zum Beispiel sagen, wenn ich in der Gefahr bin, zum Beispiel hochmütig zu werden, wenn irgendein Erfolg gewesen ist, ich gebe diesen Hochmut, diese Selbstgefälligkeit jetzt in den Tod. Und wenn ich das im Glauben tue, dann passiert etwas in meinem Leben. Dann wird dieser sündige Impuls in seiner Kraft abgeschnitten und kann überwunden werden. Wenn ich dem aber Raum lasse und immer weitermache, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwo einen Sündenfall tue. Ja? Das heißt also, die Bibel lehrt uns, dass wir die sündigen Impulse des Fleisches sofort und radikal auf der Grundlage des Kreuzestodes Christi beseitigen müssen, in den Tod geben müssen, sobald sie sich regen. Nicht warten, bis dieser sündige Impuls bei mir so richtig groß und stark geworden ist und Raum gefasst hat. Ja, sondern der erste Gedanke muss schon in den Tod. Das ist ganz wichtig, denke ich, in der Praxis jetzt gesehen. Ja, also es kann sehr wohl sein, das lehrt die Bibel hier ja auch, dass wiedergeborene Christen von Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und hässlichen Redensarten überwältigt werden und so etwas noch tun. Ja, Epheserbrief 4,5 sagt genau das Gleiche. Ja? Kein schmutziges, verdorbenes Wort komme aus eurem Mund. Also ist es passiert. Und passiert uns vielleicht auch. Ja? Da müssen wir wachsam sein. Da müssen wir solche Impulse, ja, die Sünde ist ja nie sofort eine Tatsünde, sondern die Sünde beginnt in deinem Herzen, sie kommt in deine Gedanken und deine Gefühlswelt und dann hast du noch die Möglichkeit, sie zu stoppen, bevor sie zur Tat wird, oder? Und darum geht es ja. Dass wenn ich merke, hier kommt ein sündiger Impuls in mir hoch, dass ich merke, das ist aus dem Fleisch, das muss jetzt in den Tod, das lege ich jetzt ab. Dem will ich überhaupt keinen Raum geben in meinem Leben, sondern ich will dem Geist Gottes Raum geben, der mich in eine ganz andere Richtung führen will. Und da habe ich immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und in dem Moment, wo ich oftmals meinem Fleisch Raum gebe, statt das Ganze auf der Grundlage des Kreuzestodes Christi abzuschneiden, was da vom Fleisch kommt, dann wird das Fleisch immer stärker und mächtiger auf den verschiedensten Gebieten. Genauso, wenn ich konsequent wirklich jeden fleischlichen Impuls in den Tod gebe, dann wird der Geist Gottes immer stärker in meinem Leben und ich kann immer mehr dem Herrn dienen, ohne dass ständig mein Fleisch mir ein Bein stellt und mich wieder zum Stolpern bringt. Ich denke, das ist so ein biblisches Bild von Siegesleben und das geht nur, wenn ich mit dem rechne, was der Herr Jesus für mich getan hat und was er für mich ist. Ich habe ja keine eigene Kraft, sondern ich rechne mit dem Herrn, mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, wie sie sich in meinem Leben auswirken. Dann kann ich im Glauben ein Siegesleben führen über die Sünde. Aber sobald ich nicht mehr wachsam bin und meinem Fleisch Raum gebe, dann ist es aus mit dem Siegesleben. Dann muss ich trauern über Niederlagen. Und deswegen, das muss eine verfestigte Haltung werden, was hier der Apostel Paulus uns lehrt. Ja, da heißt es dann in Vers 9, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Also wir haben den alten Menschen ausgezogen bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Wir haben den neuen angezogen und jetzt dürfen wir in diesem neuen auch leben und wandeln. Und dann kommt die praktische Übung, nämlich nicht nur das Negative ablegen, was sündig ist, sondern auch das Positive, dass wir von dem Herrn Jesus anziehen, was wir von Natur aus in uns nicht haben. So zieht nun an, als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also hier wird dieses Bild nochmal weitergeführt. In der Kraft des Herrn Jesus Christus kann ich sündhafte Reaktionen, Neid, Eifersucht, Unvergebenheit, Bitterkeit, Resignation, Zorn ablegen. Der Herr Jesus macht mich frei davon. Ich darf sie in den Tod geben und weg damit, aus meinem Leben entfernen. Aber umgekehrt muss ich auch die positiven Reaktionen, die geistlichen Verhaltensweisen, die Gott von mir möchte, bewusst von dem Herrn Jesus annehmen, wie ein neues weißes Kleid, das zu meinem neuen Leben passt. Das muss ich anziehen. Wenn ich das nicht anziehe, dann bleibt das irgendwo liegen und ich habe nichts davon. Ich muss also ganz bewusst, zum Beispiel, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich geärgert habe, ich muss ganz bewusst Freundlichkeit anziehen und Zorn ablegen. Ja? In einer Situation, wo ich geneigt bin, ungeduldig und ärgerlich zu sein, vielleicht gegenüber den Kindern, da muss ich ganz bewusst Ärger und Ungeduld ablegen und ich muss genauso bewusst Sanftmut und Langmut anziehen. Das sind die richtigen Verhaltensweisen, die der Geist Gottes in mir wirken will, aber ich muss es auch zulassen und wollen. Ja, und wenn ich das tue, dann kann ich in der Kraft des Heiligen Geistes leben, in der Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus, sodass das Fleisch immer mehr überwunden wird und ich nicht seinen Impulsen folge. Ja, da gehört also Töten, Ablegen und Anziehen dazu. Das haben wir jetzt da aus diesem Abschnitt, denke ich, entnehmen können. Ja, wir dürfen also ganz bewusst bestimmte geistliche Verhaltensweisen uns vom Herrn erbitten und im Glauben annehmen, die wir aus uns selbst nicht haben. Ja? Wir haben vielleicht nicht die Kraft, Menschen zu vergeben, die uns vielleicht schweres Leid angetan haben. Dann darf ich mir diese Kraft vom Herrn schenken lassen und anziehen und das Richtige tun. Ich kann nicht sagen, ja, aber das kann ich nicht. Ich bin einfach so verbittert, dem kann ich nicht vergeben. Das ist ein Unding, kann ein Christ nie sagen. Kann nur sagen, dann muss ich meiner Verbitterung in den Tod geben und die Sanftmut und Barmherzigkeit Christi anziehen, dann kann ich. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht, Christus, sagt der Apostel Paulus. Ja? Das kann er nur sagen, weil er auch das gelebt hat, mit Christus gekreuzigt zu sein. Und das möchte ich uns einfach mitgeben, dass wir da auch Mut fassen, wirklich in dieser biblischen Weise in unserem Alltagsleben das zu ergreifen, was die Bibel uns lehrt. Dass wir unsere fleischlichen Impulse, unsere sündigen fleischlichen Impulse immer wieder neu in den Tod geben, wenn sie sich regen. Dass wir falsche Verhaltensweisen, Fehlhaltungen, falsches Denken ablegen, in den Tod geben, so wie Gott es möchte. Und dass wir ganz bewusst das, was vor Gott richtig ist, im Glauben annehmen, anziehen und dem Herrn vertrauen, dass er uns in seiner Auferstehungskraft die Kraft gibt, das Richtige zu tun, auch wenn es uns unmöglich erscheint. Für den, der an den Herrn Jesus glaubt und für mit dem Herrn Jesus rechnet, ist nichts unmöglich, was in unserem geistlichen Leben nötig ist. Ja? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist natürlich etwas, das müssen wir praktizieren und erfahren. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wollen wir doch das als Ermutigung mitnehmen. Ich möchte noch einmal zum Schluss dieses Wort aus Galater 2,20 mit uns lesen, in dem diese ganze Lehre sozusagen zusammengefasst ist, in einem einzigen Vers. Da sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ja, da ist noch einmal dieses Paradoxe, dieses scheinbar Widersprüchliche zum Ausdruck gebracht. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief an die Galater und da sagt er, ich bin mit Christus hingerichtet und gestorben. Ja, und die Galater werden sagen, ja Moment, Paulus, du schreibst uns doch den Brief, du lebst ja noch. Da sagt er, ja, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, nicht mehr mein fleischliches, egoistisches, rebellisches, begehrliches, sündiges Wesen lebt in mir. Das ist ausgeschaltet durch den Kreuzestod Christi. Ich bin geistlicherweise mit Christus gekreuzigt und meinem alten Leben gestorben. Und jetzt lebt Christus in mir. Sein Auferstehungsleben ist in mir wirksam. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber jetzt kommt der zweite Satz und der ist auch wichtig. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Apostel Paulus hatte auch noch sein Fleisch. Ja, wir denken manchmal, der war total sündlos und in allem perfekt, aber das stimmt auch nicht. Das war nur der Herr Jesus. Aber auch der Apostel Paulus hat ganz sicher gesündigt und manchmal gestrauchelt. Er war irrtumslos in seinem Aposteldienst, aber nicht unbedingt in seinem ganzen Leben. Vom Apostel Petrus wissen wir auch, dass er einen Fehler gemacht hat. In Galater 2 ist auch von diesem Fehler die Rede vorher. Ja? Also der Apostel Paulus hatte auch noch sein Fleisch. Er musste eigentlich genau dasselbe tun wie wir, nur dass er es viel konsequenter verwirklicht hat, dass er nämlich alle fleischlichen Impulse in den Tod gegeben hat im Glauben. Wenn man jetzt heute einen Christen fragen würde, fühlst du dich mit Christus gekreuzigt? Naja, ich hoffe, jeder würde sagen, nein, fühlen tue ich mich nicht, weil darum geht es nämlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich das spüre und fühle, dass da zum Beispiel gar kein fleischlicher Impuls irgendwie in mir wahrnehmbar wäre. Das ist unrealistisch. Sondern es geht um eine Glaubensstellung. Ich lebe das im Glauben. Ich habe noch mein Fleisch, aber ich glaube an das, was Christus getan hat. Er hat durch seinen Kreuzestod mein fleischliches Wesen in den Tod gebracht und hat mir seine Auferstehungskraft geschenkt. Ich kann in Neuheit des Lebens wandeln, in einem neuen Leben, leben Tag für Tag. Das hat der Apostel Paulus geglaubt. So verstehe ich das. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Also der Sieg, die Kraft, ist alles in dem Herrn Jesus. Nichts in uns, sondern in dem Herrn Jesus haben wir die Kraft, die Sünde und das Fleisch zu überwinden. Durch das, was er getan hat, sind wir freigemacht von dem Diktat der Sünde, freigemacht von der Vorherrschaft des Fleisches. Wir können lernen, unser Fleisch zu überwinden. Das wird immer ein Prozess sein mit Rückschlägen. Wir werden nie sagen können, ich habe es jetzt 100% besiegt und für immer unter den Füßen. Geht nicht. Das schenkt der Herr Jesus in der Vollendung, wenn dieser Leib der Niedrigkeit und der Sünde ein für alle Mal abgetan wird und wir den Leib der Herrlichkeit haben und ihm gleichgestaltet sind, dann sind wir perfekt. Dann haben wir unseren Kampf beendet und haben den Sieg endgültig errungen. Aber hier auf der Erde sind wir noch in diesem guten Kampf des Glaubens, das immer wieder zu verwirklichen. Und wenn wir Niederlagen erleiden, dann dürfen wir den Herrn uns beugen, den Herrn das bekennen, seine Vergebung erlangen und wieder aufstehen und weitermachen. Ganz wichtig. Das wird nicht so sein, dass wir das in einem Schnips können und immer fehlerlos praktizieren und dann, wenn da mal eine Niederlage kommt, sind wir ganz enttäuscht. Das ist unsinnig. Niederlagen dienen auch zu unserer Erziehung und zeigen uns auch Schwachpunkte in unserem eigenen geistlichen Leben. Und trotzdem stimmt es, was der Apostel Paulus hier begründet hat und was er hier gesagt hat. Das gilt nicht nur für ihn, das kann jedes Kind Gottes ganz genauso bekennen und sagen. Aber in der Praxis müssen wir da hineinwachsen, das Lernen auszuleben. Und ich denke, dann werden wir wirklich auch etwas von dieser Freude des Sieges in dem Herrn Jesus erfahren, die der Apostel Paulus immer wieder auch in seinen Zeugnissen, in seinen Briefen bezeigt. Möge der Herr uns da ermutigen und stärken, ein solches biblisches Siegesleben zu führen, auf der Grundlage, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Amen.